begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben so eine kleine Serie über die Johannes-Offenbarung gehabt. Und ich habe im Juni an einer Ausstellung zum Thema Schöpfung und Bibel über das Thema Schöpfung und Neuschöpfung in der Johannes-Offenbarung gesprochen, gedacht, das passt jetzt auch gut, um das Thema zumindest vorläufig ein bisschen abzurunden. Es wird Aspekte geben, die schon angesprochen wurden, das ist aber mehr am Rand der Fall. Es geht hier wirklich auch zentral um das Thema Gott als Schöpfer in der Johannes-Offenbarung, ein grundlegendes Thema für uns alle. Übrigens, in der Offenbarung Kapitel 8 lesen wir von einer Stille im Himmel von einer halben Stunde. Also dann war das vorher nur eine kurze Zeit und dann geschahen Donner und Blitze. Ich denke, dazu kommt es heute nicht, aber zum Gericht Gottes kommt es schon, wenn man den Schöpfer nicht ehrt. Das ist auch ein Thema in der Bibel. Mein Buch auf Jesu Spuren im Auf den Spuren der Apostel Paulus und Johannes in Kleinasien, das sollte eigentlich heute da sein, aber jetzt wird es wohl nächsten Sonntag da sein, dann kann ich das auch anbieten für 25 Franken zum Sonderpreis. Das Buch, die Johannes-Offenbarung mit vielen, vielen alttestamentlichen Hintergrundtexten und Paralleltexten, das soll jetzt erst vorbereitet werden für den Druck. Ich habe das Manuskript dem Verlag abgegeben und sonst kann man auch zum Beispiel mein YouTube-Kanal besuchen mit einer virtuellen Reise durch die Sendschreibenorte. Entweder ein Buch oder auch beides. Dort sieht man dann die Bilder dazu. Hier die Übersicht, Gott als Schöpfer und Herrscher. Zweitens der Sohn Gottes als Schöpfer, Erlöser und Herrscher. Das Thema habe ich einleitend am 8. August ausführlicher behandelt, deswegen mache ich das heute kürzer, mehr als Ergänzung dazu. Die Wiederkunft Jesu und die Folgen für die Schöpfung, die Neuschöpfung und das neue Jerusalem, da haben wir vor 2 Wochen schon ausführlicher darüber gehört, deswegen auch darüber heute nur in Kürze. Das Thema Schöpfer, Gott als Schöpfer ist in der Bibel überhaupt, ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl mal heraus sagen, ein Thema, das so häufig angesprochen wird wie kein anderes Thema. Von A bis Z. Und auffallend oft in der Johannes-Offenbarung, auffallend zentral das Thema, wenn man mal genauer hinschaut. Und unser Problem heute auch als Christen ist, dass wir den Schöpfer immer mehr zur Seite drängen. Und wenn wir den Schöpfer zur Seite drängen, dann verlieren wir auch den Erlöser. Das ist die logische Folge. Und dann kommt es zu Moralpredigten und zu einer moralischen Anstrengung, moralistisch kann man sagen. Und das tönt dann auch sehr fromm. Aber das Problem beginnt da, wo wir den Schöpfer verlieren. Und wenn wir keinen Schöpfer haben, dann haben wir auch keine Hoffnung und dann gibt es auch keinen Sinn im Leben. Und das führt entweder zu Stolz oder zu Komplexen, Minderwertigkeitskomplexen und so weiter und so fort. Also ein ganz grundlegendes Thema. Gott als Schöpfer und Herrscher. Das Thema wird sehr zentral angesprochen, Kapitel 7, ich lese ab Kapitel 4, ab Vers 8 bis 11 und habe dann in Klammern jeweils die alttestamentlichen Parallelen ergänzt und wir sehen hier, dass Johannes sehr zentral Jesaja mit Hesekiel verbindet, an manchen Stellen Hesekiel mit Daniel. Hier aber mit Jesaja. In Jesaja haben wir die Erwähnung der Seraphim, das ist eine Art Engelwesen, mit 6 Flügeln. In Hesekiel haben wir Lebewesen mit 4 Flügeln, das sind Cherubim. Und in Offenbarung haben wir Lebewesen, das sind auch 4 Lebewesen, wie bei Hesekiel. Also parallel deutlich die Ausführung Hesekiel 1 und Kapitel 10. Aber es sind hier auch 6 Flügel, wie in Jesaja 6. Und die 4 lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen, Hesekiel, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Eine Zwischenbemerkung, das ist Jesaja 6, die Offenbarung Gottes, Jahwe, Zibberot, Gott der Herrlichkeit, der Herrscher, offenbart sich dem Jesaja, er wird von Jesaja gesehen und Johannes kommentiert in Johannes 12, Vers 40, 41, das sagte Jesaja, weil er die Herrlichkeit Jesu sah. Was Jesaja gesehen hat, ist also Jesus in seiner Präexistenz. Und immer, bin überzeugt, immer, wo Gott im Alten Testament gesehen wird, da ist es Jesus, weil die Bibel Alten und Neuen Testaments betont, dass Gott Vater von keinem sterblichen Menschen gesehen werden kann. Und so wird das auch wiederholt, nicht nur hier, sondern wiederholt im Neuen Testament gesehen. Und wenn hier von Gott die Rede ist in der Offenbarung und vom Lamm, dann gibt es da eine ganz enge Zusammenhänge und vieles, was im Alten Testament für Gott gesagt wird, das wird in der Johannes-Offenbarung und nicht nur da auf Jesus bezogen. Er ist Gott. Er ist Mensch geworden, aber er ist Gott. Und wir lesen hier weiter, und wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt, es sitzt einer auf dem Thron, das ist das Lamm und das ist Gott. Auch hier fällt auf, es ist nur von dem einen auf dem Thron die Rede, aber es ist gleich von Gott und dem Lamm die Rede in diesem Zusammenhang. Der in alle Ewigkeit lebt, das ist der Tod war, Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist, Herrlichkeit, Ehre und Danksagung geben werden. Sie werden, so werden die 24 Ältesten vor dem niederfallen, also anbeten, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze vor dem Thron niederwerfen, sagen, du bist würdig, unser Herr und unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Namens willen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alle Dinge heißt Tapanta, das All. Das Weltall hat Gott erschaffen. Und sie geben dem die Ehre und beten vor dem an, der alles erschaffen hat, weil er würdig ist als Schöpfer. Paulus geht in Römer 1 darauf ein und sagt, weil die Menschen Gott nicht die Ehre gegeben haben, die ihm als Schöpfer gebührt, obwohl sie wissen müssten anhand der Schöpfung, wenn sie die beobachten, dass es einen Schöpfer geben muss. Jeder, der wirklich da neutral, sage ich mal ganz neutral, ohne Vorurteile denkt, der wird doch erkennen müssen, dass es einen Schöpfer gibt. Und den soll der Mensch verherrlichen. Vor ihm soll er sich beugen, weil er Gott ist. Wenn die Leute dann sagen, ja, wenn ich dann, falls es Gott wirklich geben sollte und ich dann eins vor ihm stehen werde, dann werde ich mal sagen, was er alles falsch gemacht hat. Ist Gott Gott? Wenn Gott Gott ist, wird das nie passieren. Nie. Sondern jeder wird seine Knie beugen. Vor Jesus Christus, dem Herrn. Philipper 2, 9 bis 11. Wir lesen hier dann Vers Kapitel 14, Vers 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Der Weltrichter und der Weltschöpfer ist der gleiche. Es ist niemand anders, der die Welt am Schluss richtet, als derjenige, der sie erschaffen hat. Und niemand anders hat die Befugnis dazu. Und wir sehen hier, dass die Gewissheit des endzeitlichen Gerichtes zur Anbetung führen soll. Nicht zur Angst. Im 1. Johannes 4, Vers 17, 18 lesen wir, die Furcht, die Liebe vertreibt die Furcht, nämlich vor dem Gericht Gottes. Wir müssen uns nicht fürchten, sondern das führt zur Anbetung, die Gewissheit, dass Gott am Schluss alles richtet. Er ist der Schöpfer und als Schöpfer und Weltenrichter und dazwischen auch Weltenerlöser und auch durch das Gericht hindurch ist er der Erlöser der Gläubigen. Ihn soll man anbeten, vor ihm die Knie beugen. Nicht nur äußerlich, sondern auch vor allem im Herzen. Die Missachtung des Schöpfers führt zum Gericht. Zuerst, also nur zum Teil hier, zum Teil werden die Pflanzen, das Grüne noch bewahrt, verschont vor dem Gericht, denn es heißt, sie sollen nur diejenigen bestrafen, die das Siegel Gottes nicht haben. Als erst führt das noch zur Bewahrung der Schöpfung, aber nachher und im anderen Zusammenhang lesen wir, dass die ganze Schöpfung auch mit in Mitleidenschaft gezogen wird, durch das Gericht Gottes über die Menschen. Wir können also sagen, Gott ist der Umweltschützer, aber gleichzeitig führt die Sünde des Menschen, dass sie den Schöpfer missachten, zur Mitleidenschaft der Natur bzw. der Schöpfung auf dieser Welt, der Lebewesen. Der Mensch will nicht einsehen, dass Gott alles im Griff hat. Und wenn Gott alles im Griff hat, dann sollten wir uns vor ihm beugen. Und das allein führt zur Erlösung, dass wir uns vor Gott beugen als Schöpfer. Zweitens, der Sohn Gottes als Schöpfer, Erlöser und Herrscher. Im letzten Sendschreiben lesen wir in Offenbarung 3, Vers 14 und dem Engel der Gemeinde, also dem Boten, kann man hier auch schreiben, dem Boten der Gemeinde Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, das ist der auferstandene Jesus, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wahrscheinlich habt ihr auch schon mal mit Zeugen Jehovas gesprochen, die verweisen gerne auf solche Stellen, und sagen, Jesus wurde zuerst erschaffen. Er ist eine Schöpfung Gottes, er ist nicht Gott. Und dann schauen wir genauer hin. Oder erstmal die Frage, was würdet ihr ihm sagen? Da steht es doch, er ist der Anfang der Schöpfung. Das griechische Wort Arche, das hier steht, und auch in Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder umgekehrt, das Wort war Gott. Es wird hier mit Gott identifiziert. Am Anfang, griechisch Arche, heißt so viel wie Urgrund. Das heißt mit anderen Worten, Jesus wird hier als Ursache der Schöpfung dargestellt. Das war die erste philosophische Frage eigentlich, Die griechische Philosophie ist ja gar nicht in Griechenland entstanden, sondern in Milet und Ephesus um 600 vor Christus. Übrigens auch nachzulesen von meinem Kollegen Seubert in dem neuen Buch dann. Die erste Frage war die Frage nach dem Urgrund aller Dinge. Da haben gesagt, Feuer, Luft, Wasser, Erde. Und die anderen haben gesagt, das Unendliche, also Gott. Die einen waren also materialistisch. Die Materie war von Anfang an da. Das war überhaupt eine typische Sicht, dass die Materie ewig ist. Aber nicht die biblische. Gott ist der Urgrund, nicht die Materie. Und er führt alles zum Ziel, das was in Johannes 1 lesen. Denn durch dasselbe, das Wort, ist alles geworden, was geworden ist. Das lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 16. Durch Jesus Christus ist alles, was geschaffen wurde, geschaffen worden. Mit anderen Worten, Jesus kann nicht selbst geschaffen worden sein, sonst hätte er sich selbst erschaffen. Das ist wohl ausgeschlossen. Und mit anderen Worten heißt es, Jesus ist Gott. Das Wort Gottes. Jesus wirkt, Gott wirkt durch Jesus. Und wir müssen hier verstehen, wenn vom Wort die Rede ist, es war ein sehr philosophisches Wort in Johannes 1, aber der Hintergrund ist der hebräische, jüdische, alttestamentliche, nämlich das Wort gleichzeitig Wort und Sache heißt, da war auf Hebräisch. Und die Juden sagen, so steht es auch schon in der Mishnah, Gott hat die Welt durch 10 Worte geschaffen. Es geht hier um das Schöpfungswort, das Jesus ist. Und dass er auch als Person war, nämlich durch Wort und Werk, hat er Gott bezeugt, als er hier auf Erden lebte. Darum geht's. Und daran knüpft Offenbarung 3, Vers 14 an. Das ist ja der gleiche Autor, der Apostel Johannes. Aber ich bin überzeugt, dass das Evangelium schon vorlag und Johannes hier in der Offenbarung daran anknüpfen konnte. Und wir lesen dann weiter im Kapitel 19, der wiederkommende Jesus, er heißt das Wort Gottes, Offenbarung 19, Vers 13. Nicht nur durch seine Menschwerdung, sondern auch, und nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Richter, ist er das Wort Gottes. Anknüpfend unter anderem an Jesaja 11, Vers 4, durch sein Wort, durch das Wort seines Bundes, wird er den Antichristus richten, wenn er wiederkommt. Das ist sein Wort, das ist Jesus Christus, der durch ihn spricht, Gott zu uns. Und er ist der Erste und der Letzte. Wir haben darüber gesprochen, er war tot und er ist lebendig. Mit anderen Worten, der Schöpfer des Lebens, des irdischen Lebens, ist Mensch geworden und ist selbst in den Tod gegangen und ist glorreich auferstanden am dritten Tag. Es gibt kein anderes Ereignis der Weltgeschichte, behaupte ich mal, das so gut bezeugt ist, historisch, wie die Auferstehung Jesu. Und warum tut man sich trotzdem so schwer, daran zu glauben? Der Schöpfer des irdischen Lebens ist selbst in den Tod gegangen und hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt und damit lebend gebracht für uns die Möglichkeit, ewig zu leben. Wenn er wiederkommt, werden wir mit ihm auferstehen. Er ist Alpha und Omega, er ist der Anfang und Ende. Das sind viele Anlehnungen an Jesaja. Ich habe darüber gesprochen. Jesaja, dort ist Jahwe, der Anfang und Ende. Und man muss sagen, der Erste und der Letzte. Und Anfang und Ende, das sind im Hebräischen, ist die gleiche Wurzel wie der Erste und der Letzte. Ist also eigentlich nicht ein ganz anderes Wort, sondern es ist die gleiche Wurzel. Und es gibt keinen außer Jahwe. Und es wird so deutlich auf Jesus Christus bezogen. Das heißt, Jesus ist Gott und wenn er das nicht wäre, dann wäre er ein Götze. Das muss man aller Deutlichkeit sagen. In der Offenbarung und in der Bibel. Er ist Gott, weil man nur Gott anbeten soll. Aber Jesus wird angebetet, wiederholt. Ja, viele alttestamentliche Texte werden auf Jesus bezogen, auf seine Menschwerdung. Und wir lesen zum Beispiel in Zacharia schon, sie werden den anschauen, mich anschauen, spricht Gott, den sie durchbohrt haben. Spricht Jahwe, der Gott Israels. Sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Offenbarung 1, Vers 7. Alle Augen werden den sehen, den sie durchbohrt haben und werden weinen und wehklagen. Und noch mit Paulus ergänzt, sie werden ihre Knie beugen müssen, wenn sie es vorher nicht freiwillig tun. Die werden es müssen, wenn sie es vorher nicht freiwillig tun. Und es ist unsere Chance heute und unsere Einladung, beziehungsweise Gottes Einladung an uns, heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht, denn es gibt ein zu spät. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, nicht tausendmal, nicht zweimal, einmal, danach aber das Gericht. Hebräer 9, 27, 28. Die Wiederkunft Jesu und die Folgen für die Schöpfung. Über die Wiederkunft Jesu habe ich auch schon kurz am 8. August gesprochen. Über Zacharia 12, Vers 10 habe ich auch gerade gesprochen. Offenbarung 1, Vers 7. Sie werden ihn kommen, den sie sehen, den sie durchbohrt haben. Auf den Wolken des Himmels. Daniel 7, Vers 13, 14. Einer, der einem Menschensohn gleich ist, aber gleichzeitig mit Gott identifiziert, Daniel 7, der wird kommen und den Antichristus bzw. das kleine Horn des vierten Weltreiches vernichten und mit ihm werden die Heiligen die Herrschaft antreten. Das ist Daniel 7, mit ihm bei seiner Wiederkunft. Und daran kann unter anderem Offenbarung 20 anknüpfen. Ich lese den ganzen Text. Den Text nicht ganz, aber hier, schaut mal, rot markiert, wie oft 1000 Jahre vorkommen. Fünfmal, wenn ich nichts übersehen habe, fünfmal in diesen Versen. Also von Vers 2 bis Vers 6, fünf Verse, fünfmal 1000 Jahre. Zuerst wird der Drache, die alte Schlange, der Drache, das ist Python auf Griechisch. Das Ungeheuer zum Beispiel von Delphi, das besiegt wurde und doch nicht besiegt wurde. Von der Mutter Erde. Das ist das Ungeheuer, das im Alten Testament wiederholt vorkommt, das hier zuerst gebunden wird und in den Abgrund geworfen, wo er herkommt, der Drache. Das ist der Teufel, Satan. Der Gotteswidersacher, der hinter dem menschlichen Gotteswidersacher steht, im Antichristus. Und dann gibt es 1000 Jahre Friedensherrschaft auf dieser Erde. Davon waren Johannes Schüler überzeugt. Ein Papias von Hierapolis, das war ein Hörer, ein Schüler des Apostels Johannes, und er hat gesagt, er war überzeugt, Jesus kommt zuerst wieder und dann wird die tausendjährige Friedensherrschaft sein. Das war die Einheit, grundsätzlich die einheitliche Stimme des zweiten Jahrhunderts. Auch Irenäus und andere, die ausführlich, Irenäus, ein Schüler von Johannes Schülern, die waren alle überzeugt, das geschieht nach der Wiederkunft Jesu. Das waren erst die großen Kirchenväter wie Augustinus, die dann den Amillennialismus, das heißt, wir leben jetzt im tausendjährigen Reich, in die Welt gebracht haben. Das war viel später. Das fing im 3. Jahrhundert an und dann vor allem im 4. Jahrhundert. Eusebius ging auch schon in diese Richtung und Dionysius im 3. Jahrhundert. Also, und das ist auch, meine ich, sehr deutlich die Logik des Textes. Zuerst wird diese Schöpfung zum Ziel geführt, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft. Zuerst wird diese Schöpfung zum Ziel geführt. Es gibt da eine deutliche Parallele zu Jesaja 27, Vers 1, aber wir lesen dort schon Jesaja 26, ab Vers 19, deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden auferstehen, wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, der Mensch ist Staub, aus Staub genommen, er wird zu Staub werden, vom Tod ist die Rede, von Verstorbenen, und denn ein Tau, der Lichter ist ein Tau und die Erde wird die Erschlafenen, meistens übersetzt mit Schatten, was ist ein Schatten, gemeint sind, die durch den Tod erschlaften, also wörtlich eigentlich heißt Erschlafte im Hebräischen, Rifaim, wird manchmal mit Totengeist übersetzt, aber es sind einfach die Verstorbenen, ganz einfach. Ich habe die Stellen angeschaut und am besten einfach immer das Wort auf die Verstorbenen beziehen. Geh hin, mein Volk, tritt in deine Kammer ein und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwüstung vorübergeht. Es ist die Verwüstung bei der Wiederkunft Jesu, meine ich hier angesprochen. Denn siehe, Jahwe zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Denn dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken. Und dann 27,1, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen, starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen erschlagen, der im Meer ist. Drache, meist übersetzt mit Ungeheuer. Ungeheuer, Tanim heißt auf Neuhebräisch Krokodil. Im Alten Testament ist ein Meeresungeheuer gemeint, also der Drache, Python auf Griechisch. Das ist schon beim Stab Aarons der Fall. Einmal erscheint dort ein Ungeheuer und einmal eine Schlange. Also das ist ein Schlangenungeheuer. Und damit will Gott zeigen, ich habe die Schlangenungeheuer überwunden. Und Mose musste in der Wüste eine eherne Schlange aufrichten, um die Schlangen zu überwinden. Er zeigt, ich bin stärker. Und Jesus sagt, er muss erhöht werden wie die Schlange in der Wüste. Also all dieser Drache, der wird überwunden bei der Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es eine Ruhe für die Schöpfung. Es ist auffallend, dass der Hebräerbrief sogar ein hebräisches Wort eigentlich im Griechischen übernimmt und von einer Sabbatruhe spricht. Sabbatismos, das ist kein griechisches Wort, sondern ein Wort, das aus dem Hebräischen übernommen wurde. Eine Sabbatruhe für diese Schöpfung. Gott ruhte am siebten Tag und so gibt es für diese Schöpfung auch eine Sabbatruhe. Gott schuf, er schuf die Welt an sechs Tagen und ruhte dann am siebten Tag. Und daraus ist dann im Judentum so ab 90 nach Christus, also kurz bevor die Johannes-Offenbarung geschrieben wurde, auch die Ansicht schriftlich vertreten, dass die messianische Zeit 1000 Jahre dauern werde. Es gibt da verschiedene Zahlen, aber es hat sich dann allmählich da mehr und mehr auch durchgesetzt. Das messianische Zeitalter dauert 1000 Jahre. Wir wissen ja, vom Neuen Testament der Messias ist gekommen, aber gleichwohl leben wir als Christen noch im bösen Zeitalter der gefallenen Welt. Innerlich sind wir herausgerettet, äußerlich leben wir noch in einer gefallenen Welt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich das auch äußerlich ändern. Davon spricht auch der Hebräerbrief. Jesus ist von Gott als Herrscher eingesetzt durch seine Erhöhung über die ganze kommende Welt. Welt heißt hier auf Griechisch Oikumene. Da muss man immer noch gä ergänzen. Das heißt Erde, die bewohnte Erde. Oikumene heißt bewohnt. Die bewohnte Erde, diese ganze bewohnte Erde muss sich dem Sohn Gottes unterordnen. Und das wird in Zukunft auch sichtbar sein. Jetzt ist das noch nicht sichtbar. Paulus sagt aber, schreibt im 1. Korinther 15, ab Vers 23 bis 28, dass es eine Zeit geben wird, da wird der Sohn Gottes die ganze Herrschaft dem Vater übergeben. Da wird also nicht mehr herrschen. Muss also nach der tausendjährigen Friedensherrschaft sein, wenn das Ende kommt. Aber es gibt noch ein kommendes Zeitalter, da herrscht Jesus. Epheser 1, Vers 20 bis 22. Im jetzigen und in einem kommenden Zeitalter. Und es gibt Epheser 2, 7, aber mindestens zwei kommende Zeitalter. Das heißt, eines hier auf Erden und dann eines im neuen Jerusalem. Beziehungsweise auf der neuen Erde und dem neuen Himmel. Wir kennen Texte sicher aus Jesaja 11, ab Vers 1 müsste man eigentlich lesen, ein Netzel, ein Wurzelspross aus dem Stamm Isais, also Stamm Isai, der Vater von David, ein Nachkomme Davids wird sein, nachdem werden die Heiden fragen und der Löwe wird mit dem Mastvieh oder das Kalb und der Junglöwe, die werden mit dem Mastvieh zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben, Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird wie das Rind Stroh fressen und der Säugling, also Vegetarier sein. Ne? Und der Säugling wird an dem Loch der Viper spielen und das entwöhnte Kind an der Höhle der Otter seine Hand ausstrecken. Versuch das bitte jetzt noch nicht, denn wir leben noch nicht in dieser Zeit. Das wäre jetzt noch gar gefährlich. Natürlich kann man immer sagen, Gott wird uns bewahren, aber wir sollen Gott auch nicht versuchen. Aber es kommt die Zeit, oder Jesaja 65, dort ist ja vom neuen Himmel, von der neuen Erde die Rede, und nochmals in Jesaja 66, ich werde über Jerusalem frohlocken und mich über mein Volk freuen, der Jüngste wird 100 Jahre alt werden, und wer jünger stirbt, der gilt als verflucht. Also, Hoffnung für uns alle, hä? Und das Wichtigste sicher, man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Das ist Zion, das ist Jerusalem. Was für Verheißungen. Also Jesaja 25, 6 bis 10 wäre da noch zu nennen. Wir haben einiges darüber gehört vor 2 Wochen. Jesaja 2, Vers 12 eigentlich. Jahwe spricht, ich komme zu euch und wer hat mich gesandt? Jahwe Zebaoth hat mich zu euch gesandt, sagt Jahwe. Das heißt, der Gott, der hier zu Israel kommt, sagt, Gott im Himmel hat mich zu euch gesandt. Das ist Jesus, der hier kommt. Und Jahwe wird Juda im Heiligen Land als sein Erbteil besitzen und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Also hier ist sicher zuerst mal das irdische Jerusalem gemeint. Und dann lesen wir Sacharja 8, eine Parallele zu Jesaja 65 von den Greisen und den Jungen, die in Jerusalem auf der Straße sind. Wenn man dort durch die Stadt fährt heute, sieht man das schon, noch nicht in diesem Frieden, noch nicht ohne Schutzmauer. Aber das kommt ganz sicher noch, ganz sicher. Die Neuschöpfung. Wir haben darüber gehört, deswegen hier nur kurz. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist überhaupt ein sehr häufiger Begriff bei Johannes. Entweder Zelt oder Zelten, lesen wir schon Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wörtlich heißt es, es zeltete unter uns. Wie die Stiftshütte Gottes Zelt in Israel war. So geht es hier um das endzeitliche Zelten Gottes unter den Menschen. Das sind natürlich alles Bildsprachen in Anlehnung an alttestamentliche Texte. Wie gesagt, der neue Himmel, die neue Erde werden Jesaja 65 genannt, Jesaja 66, 65, 17, 66, 22, 2. Petrus 3,13, wir aber erwarten nach seiner Verheißung einen, also neue Himmel Hier im Plural, warum gemeint ist nicht nur der Himmel als Wohnraum Gottes, sondern auch der Sternenhimmel, der Lufthimmel. Paulus spricht ja vom dritten Himmel, also da haben wir drei. Wohnraum Gottes, Lufthimmel, Sternenhimmel. Und wenn da vom Himmel und Erde die Rede ist, dann ist der Himmel als Luft- und Sternenhimmel gemeint, das ist auch Schöpfung Gottes. Und die ganze Sternenwelt preist ebenfalls den Schöpfer. Und wie tut sie das? Indem der Mensch darüber nachdenkt und staunt über den Schöpfer. Dann kommt die neue Stadt, das neue Jerusalem, auf einem großen und hohen Berg. Diesen großen und hohen Berg und die Mauer, die 12 Tore, all das finden wir in Hesekiel 40 bis 48. In Hesekiel 40 am Anfang gleich haben wir deutliche Parallele. In Visionen Gottes brachte er mich, sagt Jesaja, Hesekiel in das Land Israel und er ließ mich auf einen sehr hohen Berg nieder. Auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Welches ist der höchste Berg in Israel? Der Hermon, wo Jesus verklärt wurde. 2814 Meter. Der Ölberg ist 808 Meter. Der höchste Berg von Jerusalem, der Herzlberg, 831. Also so hoch sind die für Schweizer Verhältnisse nicht. Ne? Aber hier geht es um mehr. Das ist interessant. Der Name Jerusalem fällt nie in diesen neun Kapiteln. Von Jerusalem ist, glaube ich, in Kapitel 37 das letzte Mal die Rede, wo es um den Rückblick auf den Fall geht. Von Jerusalem, das Wort Jerusalem erscheint in Hesekiel 40 bis 48 nie, aber es ist deutlich, meine ich, vom neuen Jerusalem die Rede und die Johannes-Offenbarung knüpft deutlich daran an. Die 12 Tore nach den 12 Stämmen Israels, auch daran knüpft die Offenbarung an und es geht um Zion und da haben wir einige Stellen aus Jesaja 62 wäre zum Beispiel zu nennen, 1 bis 5, oder Jesaja 61, oder hier Jesaja 54, Vers 5. Denn dein Ehemann, Baal auf Hebräisch, dein Ehemann ist dein Schöpfer. Jahwe, der Herrscher, ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt, der Heilige Israels. Das ist ein ganz typischer Ausdruck für Jesaja. Jesaja verwendet den, ich habe jetzt nicht nochmals nachgeschaut, etwa 24 Mal diesen Ausdruck, sonst nur noch etwa 5 Mal im ganzen Alten Testament, etwa 3 Mal im Psalter und bei Jeremia dann noch 2 Mal. Es geht schlussendlich nicht primär um Jerusalem und um Israel und um Menschen, es geht um den Gott Israels. Und es geht um den Gott, der hier als Gott der ganzen Erde vorgestellt wird. Denkt man an die Offenbarung, Jesus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Der Herrscher über alle Dinge. Das neue Jerusalem ist komischerweise, würde ich fast sagen, kubisch, ein Kubik. Also genauso hoch wie lang und breit. Und ich habe lange, lange gebraucht, bis ich endlich gefunden habe, warum. Das Allerheiligste im Tempel von Salomo war ein Kubik. Nicht quadratisch wie die meisten Altäre, die waren quadratisch, aber nicht kubisch. Aber das Allerheiligste war ein Kubik. Und das heißt, das neue Jerusalem ist das Allerheiligste. Und darum braucht es keinen Tempel mehr. Es wird ausdrücklich gesagt, es braucht keinen Tempel. Gott ist in seinem Allerheiligsten. Und es gibt auch möglicherweise die Andeutung in Hesekiel 40, Vers 5, dass das neue Jerusalem da schon als kubisch vorgestellt wird. Das ist nicht ganz eindeutig. erstens, von welchem Bau die Rede ist, und zweitens heißt es, seine Breite und seine Höhe sind gleich. Also die Breite ist wahrscheinlich auch die Länge, wird aber nicht ausdrücklich gesagt. Von daher wäre das hier auch möglicherweise ein Kubik und nicht nur quadratisch. Auf jeden Fall, also, es wird auch die ganze Naturschöpfung wiederhergestellt mit den Bäumen, die 12-mal im Jahr Früchte tragen. Das ist eine deutliche Anlehnung an Hesekiel 47. Dort lesen wir, dass Hesekiel sieht, wie vom Tempelberg in Jerusalem Wasser hinausfließt durch das östliche Tor. Das ist ja bis heute geschlossen. Wir nennen es das goldene Tor, hebräisch Sha'ar HaRachamim, Tor der Erbarmungen heißt das. Und dann fließt es durch das Tal Kidron-Tal und es geht weiter bis zum Toten Meer. Und das Tote Meer wird geheilt, nicht ganz vom Salz geheilt, es erscheint wieder Leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf der Oase Ein Feschcha war, Ein Uksukim auf Hebräisch, Ein Feschcha ist Arabisch, 3 Kilometer vom Qumran entfernt. Dort kann man eine Oase besuchen, die wächst und wächst und wächst, und zwar da, wo vor 100 Jahren alles unter Salzwasser war. Tot. Dort sieht man Bäche, Fische, Vögel, Tiere. Und das Wasser kommt unterirdisch, unter anderem vom Tempelberg. Sickert das Wasser durch. Also ich meine, wir sehen heute schon deutlich, dass Gott wirkt im Heiligen Land, auch wenn vieles noch nicht so heilig ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber Gott ist am Wirken und er wird alle seine Verheißungen erfüllen. Und wenn wir heute sehen, wie Gott seine Verheißung erfüllt, dann wissen wir, dass er alle seine Verheißungen erfüllen wird. Und dann wissen wir, dass sein Wort wahr ist. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 1, 19, umso fester haben wir das prophetische Wort, und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Mit anderen Worten, wenn es immer dunkler wird auf der Erde, dann wissen wir, dass die Erlösung näher kommt. Und dann erhebt eure Häupter, sagt Jesus, weil sich eure Erlösung naht. Und damit kommen wir zum Schluss. Glückselig heißt es noch im letzten Buch der Offenbarung, die ihre Kleider waschen, damit sie Vollmacht haben über den Baum des Lebens oder ein Anrecht. Das Wort Exousia wird grundsätzlich gebraucht im Sinn von Vollmacht, Verfügungsrecht, und deswegen kann es hier auch übersetzt werden mit Anrecht am Baum des Lebens. Und da passt mal auf, und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Ist man noch draußen? Draußen sind die Hunde und die Zauberer. Durch die Tore in die nicht hinausgehen. Sie gehen nicht hinaus, sie gehen nur hinein. Denkt, es sind einfach, im Jenseits gibt es andere Dimensionen. Da wird nicht dreidimensional gedacht, wie hier. Und deswegen verstehen wir so Aussagen manchmal. Schwierig sind ja Bildersprachen, Gott spricht in unsere Zeit hinein, aber es sind dann oft sehr, wie bei Hesekiel, Daniel, Bilder, die Gott gebraucht, um zu erklären, was auf uns zukommt. Schon Kapitel 7 kann man lesen, Vers 14, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie im Blut des Lammes weiß gemacht. Und das ist auch die Grundlage unserer Sicherheit, unserer Bewahrung, unseres Schutzes, wenn wir die Offenbarung lesen. Wie oft wird betont, sie werden bewahrt werden vor der Verführung und so weiter. Durch das Blut des Lammes und durch das Wort Gottes bzw. das Wort ihres Zeugnisses, indem sie dieses Wort Gottes bezeugen. Das heißt, wir können sagen auch wir statt sie, indem wir uns zu Jesus Christus bekennen und zu seinem Wort werden wir bewahrt. Und dann sind wir beschützt. Und dann dürfen wir dem Sieg entgegenblicken. Lasst uns beten. Herr Jesus, du wirst siegreich wiederkommen und du sagst, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt, des irdischen Zeitalters, bis du wiederkommst. Ja, und dein Friedensreich aufrichten wirst. Ganz herzlichen Dank dafür und ich bitte dich für alle, die hier jetzt leiden, durch Krankheiten, durch psychische Anfechtungen, durch sonstige Leiden, durch Verfolgung. Schenk du Gnade, Herr, dass Menschen, dass deine Kinder immer wieder auf dich blicken und wissen, du bist Gott und du wirst nicht zu spät kommen. Du willst, dass Menschen noch gerettet werden. Und darum kommst du noch nicht wieder. So lasst uns ein lebendiges Zeugnis sein, deiner Güte und Gnade. Amen.